Wir hatten, dass er jetzt den Agenda-Punkt 13 einleiten. Das hat sich so aufgrund unserer Änderung der Agenda etwas weiter nach vorne verschoben, dass wir jetzt um 10:50 Uhr beginnen, praktisch mit dem Trends der CSRD-Berichterstattung 2025 und haben erfreulicherweise nochmal den Professor Müller da breitschlagen können, noch ein bisschen eine halbe Stunde uns was aus seinen Erkenntnissen zu erzählen, und Thomas Schmutz hat auch die andere halbe Stunde. Mal gucken, wie sich die beiden Trends da, ob wir die übereinkriegen können. Bin schon ganz gespannt und würde jetzt erstmal einladen, den Professor Müller und seine Erkenntnisse im Sustainability Navigator vorzustellen für die erste halbe Stunde.
Ja, vielen Dank, Herr Landwehrmann, und danke auch, dass ich erneut hier zu diesem tollen Publikum sprechen darf. Ich habe eine Studie mitgebracht, die wir heute Morgen tatsächlich erst veröffentlicht haben. Die ist also frisch aus der Druckpresse. Das ist im Grunde genommen ein Vergleich der Berichterstattung im Geschäftsjahr 25 mit dem im Geschäftsjahr 24 der CSRD-Berichte. Und da kann man sich dann sicherlich in den nächsten Wochen noch viel, viel tiefer reinwühlen. Und ich bin da ganz gespannt auch auf die Erkenntnisse, die das DSC da generiert. Unsere erste Analyse, die ist sozusagen eher, sagen wir mal, etwas gröber. Und die Details, da freue ich mich dann auf die Folgestudien. Ich würde das mal kurz teilen wollen. Genau, also. Ich glaube, wir sind hier reingegangen in die Studie und haben uns so ein bisschen gefragt, wie gehen Unternehmen jetzt eigentlich um in dieser, sagen wir mal, Zwischenphase. Revised ESRS gibt es nicht, es gibt Quickfix, wir haben ein erstes Berichtsjahr, da gab es vielleicht Kritik, vielleicht auch ein bisschen positive Resonanz, und insofern ja, waren wir ziemlich gespannt darauf, was wir hier herausfinden würden. Ich würde vielleicht mal anfangen mit den Kernergebnissen. Wir finden, dass im Schnitt die Berichte einen Ticken kürzer geworden sind, also so minus 5%. Das ist im Wesentlichen getrieben durch das obere Drittel der Unternehmen, die in 24 einen sehr langen Bericht hatten. Von denen gab es einige, die deutlich gekürzt haben. Also da sehen wir Kürzungen im Schnitt von minus 10%. Wir gucken uns das auch nach Themen an. Was ganz interessant ist, ist, das ist jetzt so, dass im Bereich der Umweltthemen eigentlich eine kleine oder leichte Erweiterung stattgefunden hat im Schnitt. Bei den sozialen Themen und bei sozusagen anderen Angaben, die zu machen sind, da wurde etwas stärker gekürzt, unter anderem auch im Bereich der redundanten Angaben. Wir haben auch so ein bisschen reingeguckt und geschaut, wer macht eigentlich oder wer nutzt Quickfix Reliefs. Da haben wir nur so ein, zwei Unternehmen gefunden, die davon wirklich sehr stark Gebrauch machen. Insgesamt zeigt sich eher, dass die Unternehmen hier versucht haben, die Qualität der Berichterstattung insofern zu verbessern, dass sie die Berichte gestreamlined haben. Und was wir auch sehen, ist eine verstärkte Häufigkeit von Restatements, die wir in aller Regel interpretieren als eine Qualitätsverbesserung. Das heißt also, wenn man bessere Daten hat, um beispielsweise die Emissionen zu berechnen, dann ist das etwas, was grundsätzlich begrüßenswert ist. Ist das jetzt deutschlandspezifisch? Nein. Wir haben uns auch in einer sozusagen komplementären Analyse den Eurostoxx 50 angeguckt, also quasi 50 der größten europäischen gelisteten Unternehmen, und da finden sich ganz ähnliche Trends. Das heißt also, das sind, glaube ich, schon einigermaßen generalisierbare Aussagen. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Analyseergebnissen. Das erste, was wir uns immer angucken, ist, wie entwickeln sich die Seitenanzahlen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben hier im Sample 34 DAX-Unternehmen. Wer ist da nicht drin? Da sind nicht diejenigen drin, die eben kein Geschäftsjahresende haben, was im Ende Dezember ist. Das heißt also, insbesondere die Siemens und Konsorten sind hier nicht enthalten. Die Seiten, das sind tatsächlich die einfach die Länge des Sustainability Statements. Das sehen wir, das geht um minus 6% runter. Immer wenn ich Seiten zeige, sagt mir einer, auf einer Seite kann viel draufstehen oder wenig. Deswegen lesen wir bei den Seiten auch die Anzahl der Worte aus. Und da sieht man eigentlich einen ähnlichen Trend, dass die Worte sich auch um minus 5% reduziert haben. Bei den Medien sieht man, da ist teilweise ein leicht anderes Bild zu sehen. Das deutet schon darauf hin, dass da möglicherweise eben in bestimmten Teilen der Verteilung über die DAX-Unternehmen hinweg sich einiges getan hat. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, hervorzuheben, das steht hier im Artikel, im letzten Jahr sah diese Grafik so aus, dass wir um 30% hochgegangen sind. Ne? Also wir sind um 30% hoch und gehen jetzt moderat leicht nach unten im Schnitt. Wenn wir jetzt mal in die einzelnen Unternehmen reingucken, die wir hier analysiert haben, dann haben wir hier sozusagen die Länge gemessen in Worten für 24 und 25 abgetragen. Das ist natürlich ein bisschen Overkill hier, ganz viele Balken. Was sehen wir hier sozusagen? Wir sehen, dass die lila gefärbten Balken sehr selten nur sozusagen länger sind als die grauen. Das heißt also, es gibt sehr wenige Unternehmen, die den Bericht nochmal verlängert haben. Was wir aber sehen, sind so ein paar, etwas deutlichere Kürzungen. Das heißt also, wenn der graue Balken deutlich länger ist als der lila Balken, Beispiel Commerzbank, die waren im letzten Jahr noch der absolute Spitzenreiter von der Länge her. Auch Adidas hat relativ stark gekürzt und bei Henkel sieht man auch eine starke Kürzung, die möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass Henkel dieses Jahr erstmalig den CSRD-Bericht in den Geschäftsbericht integriert hat. Die hatten im letzten Jahr noch einen separaten Bericht gemacht. Ansonsten glaube ich, ist hier bei den anderen, ja, hin und wieder geht's ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Auf einzelne Aspekte gehe ich gleich noch ein. Aber das ist so im Wesentlichen das Bild, was sich aktuell im DAX ergibt. Wenn wir diese Unternehmen jetzt mal in drei Gruppen einteilen, diejenigen, die ziemlich kurze Berichte, oder Rico, du hast eine Frage, bitte.
Ja, tut mir leid, ich wollte nur auf eine Frage im Chat hinweisen, weil ich glaube, das sieht man manchmal nicht, wenn man teilt.
Oh, das tut mir leid. Könntest du die vielleicht kurz vorlesen?
Klar, genau. Die Frage ist,
ob kann auch gerne selber reingehen. Hallo, vielen Dank. Kernfrage nochmal, wie ist denn hier methodisch der Appendix gehandhabt worden? Weil wir ja sehr oft das Thema haben, Taxonomie-Informationen sozusagen jetzt nach hinten zu verschieben. Ist der mit drin oder ist der rausgenommen?
Ja, also das ist tatsächlich immer so die Gretchenfrage. Ne? Also wir versuchen schon zu erfassen, den Kernteil des Sustainability Statements und zusätzliche Angaben, die möglicherweise etwas später erfolgen. Ja? Das heißt, wir versuchen das schon in unserer Datenhebung abzugreifen. Was wir aber nicht mit inkludieren, sind dann noch separate Berichte, wo jetzt Unternehmen vielleicht dann nochmal eine ESG-Präsentation machen oder bei Bayer war das so, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr auch so ist, die haben dann nochmal einen Impact Report gemacht. Das heißt, diese Zusatzpublikation, die nicht, aber das, was im Geschäftsbericht enthalten ist und sozusagen auch zu dem CSRD-Bericht eigentlich gehören würde, das zählen wir mit.
Danke.
Okay, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben dann diese DAX-Unternehmen in drei Gruppen unterteilt, die mit den, in 24 recht kurzen Berichten, die mit den mittellangen Berichten und die mit den längsten Berichten. Und da sehen wir eigentlich das, was ich jetzt gerade schon anhand der drei Beispiele von Commerzbank, Adidas und Henkel gezeigt habe, dass die stärksten Kürzungen dort erfolgten, wo die Unternehmen ein bisschen möglicherweise über die Stränge geschlagen haben im Geschäftsjahr 24. Also da ist dann deutlich gekürzt worden. Wir haben, wie ich gesagt habe, das Ganze auch auf thematischer Ebene gemacht. Was wir dafür machen ist, wir haben so ein speziell für die ESRS-Themen trainiertes Sprachmodell, das wir zur Anwendung bringen, mit dem wir versuchen, einzelne Sätze in den Sustainability Statements den Themen zuzuordnen. Was hier zeigt ist, im E-Bereich gibt es sogar eine leichte Erhöhung im Schnitt, aber insbesondere im Social-Bereich, gerade im Bereich der Mitarbeitenden in der Wertschöpfungskette beziehungsweise im Bereich der Konsumenten sehen wir Kürzungen. Und was wir auch ganz interessant finden, ist, dass in diesen anderen Bereichen, also Governance, DMA und so weiter, dass dort auch relativ gesehen mehr gekürzt worden ist. Wenn wir jetzt sagen, das Algorithmische ist nicht so spannend, was sind denn so die Treiber von solchen Kürzungen? Dann vielleicht mal so ein paar Beispiele aus den Daten. Also Mercedes ist ein Unternehmen, das oder eines der wenigen Unternehmen, das relativ stark Gebrauch gemacht hat von QuickFix. Die haben das angewendet, hier dargestellt für 3 Social Standards, aber auch für Biodiversity. Das heißt also, bei denen geht die Anzahl der Disclosure Requirements, die angegeben wird, um 17 zurück. Es gibt aber natürlich dann auch Gegenbeispiele. Bei Beiersdorf geht die Anzahl hoch, weil Beiersdorf im letzten Jahr noch eine teilweise Anwendung gemacht hat und jetzt eben in die volle Anwendung geht. Bei Fresenius sehen wir so ein Beispiel für ein Unternehmen, wo es so moderat ein bisschen hin und her geht. Die haben ihre DMA nochmal aktualisiert und dadurch sind dann so ein paar Disclosure Requirements rausgefallen. Also da gibt's schon sozusagen gerade in diesem Mittel hin und wieder leichte Verschiebungen so durch DMA-Updates, aber die größten Veränderungen, die sind eben der teilweise Anwendung und jetzt vollen Anwendung geschuldet oder wie bei Mercedes, dass man den Quickfix deutlich oder relativ intensiv genutzt hat. Wir sehen, dass Mercedes hier auch irgendwie eher alleine dasteht. Es gibt bei ein paar anderen Unternehmen Hinweise in den entsprechenden Indizes der Disclosure Requirements, dass man in Teilen die Quickfix-Sachen genutzt hat. Das hat sich dann aber nicht dadurch materialisiert, dass man komplett die Angaben unterlassen hat. Die meisten Unternehmen haben das nicht gemacht. Ein anderer Aspekt, den wir jetzt hier nicht separat beleuchtet haben, der aber vielleicht bei Herrn Schmutz dann noch kommt, den wir auch ganz interessant fanden, ist, dass, weil wir ja noch keine Umsetzung in nationales Recht haben, natürlich grundsätzlich auch, dass mit der Prüfung etwas flexibler gehandhabt werden könnte. Und hier ist hervorzuheben, dass das Unternehmen RWE gesagt hat, wir beschränken die Prüfung nur noch auf, sag mal, die Kennzahlen, die für den Kapitalmarkt relevant sind. Das heißt also, dort ist der Schuldenscope deutlich reduziert worden. Und das hat man dort begründet damit, dass man eben hiermit einen Beitrag zur Bürokratie-Entlastungsdiskussion leisten möchte. Das ist aber nicht ein Verhalten, was wir bei anderen DAX-Konzernen gesehen haben. Wir sind dann auch noch etwas stärker in die Textcharakteristika gegangen. Das ist auch hier wieder stark algorithmisch getrieben. Dadurch können wir aber relativ schnell ganz gute Aussagen treffen. Ich will mal auf so ein paar Sachen eingehen. Sentiment. Das ist etwas, was weiterhin andeutet, dass es mehr negativ konnotierte Worte als positiv konnotierte Worte gibt. Das ist etwas, was im Jahr 23 noch andersrum war. Also im Jahr 23 war die ESG-Berichterstattung der DAX-Konzerne noch stärker positiv als negativ geprägt. Das ist also wahrscheinlich stärkerer Fokus auf eben negative Impacts. Bei den Zahlen sehen wir einen leichten Anstieg. Gibt auch ein bisschen mehr Tabellen. Bei den anderen Sachen würde ich sagen, ist es nahezu unverändert. Was wir begrüßenswert empfinden, ist, dass die Satzduplikate sich reduziert haben. Das heißt also, das ist das, was ich dort mit dem Streamlining meine. Ne, da ist man dann nochmal durchgegangen und hat sich gefragt, müssen wir das Gleiche eigentlich an anderer Stelle nochmal schreiben? Das ist sicherlich begrüßenswert. Was so ein bisschen jetzt natürlich die Frage ist, was ist da sonst so passiert? Das ist ja alles schön und gut. Diese Charakteristika sind aber vielleicht für den einen oder anderen abstrakt. Wir haben deswegen, und das würde ich hier gerne nochmal kurz hervorheben in der Präsentation, wir haben uns deswegen auch mit Restatements beschäftigt. Wir sehen, dass deutlich mehr Unternehmen jetzt im Jahr 25 Restatements aufweisen. Wir haben die auch teilweise versucht zuzuordnen und sehen insbesondere im Bereich des E1, also ganz klassisch bei den Emissionen, Restatements. Ich habe hier in der Präsentation auch nochmal das eine oder andere Beispiel mitgebracht. Ne, bei Bayer zum Beispiel, da wird im Grunde genommen auch angedeutet, wir haben hier die Methodik verändert, wir haben bestimmte Sachen eben adjusted, restated. Das ist nicht immer nur in Bezug auf E1 in Emissionen. Bei Heidelberg Materials sieht man auch mal ein Beispiel für Wasser. Im Grunde genommen ist es aber etwas, was wir, wie ich schon eingangs sagte, als Qualitätsverbesserung interpretieren, was uns allen aber, die wir möglicherweise eine Historie in der Finanzberichterstattung haben, anzeigt, dass das Zahlenmaterial eben noch, also mal in der Entstehung ist und möglicherweise noch nicht die gleiche Güte hat von der Qualität her, wie wir das von der Finanzberichterstattung kennen würden. Ein letzter Aspekt, den ich vielleicht noch kurz teilen wollte, ist, wir machen auch gerade eine korrespondierende Eurostoxx-Analyse und da zeigt sich eigentlich bis auf den Trend im DAX, dass es ein bisschen mehr zu E1 gibt, ein relativ ähnliches Bild. Das heißt, auch hier kommt es zu einer moderaten Kürzung, insbesondere im Bereich dieser anderen Angaben, die jetzt nicht direkt themenspezifisch sind. Und ich glaube, deswegen ist da das Verhalten, was wir im DAX beobachten, eigentlich sehr, sehr repräsentativ für andere sehr große Unternehmen. Eine Sache, die vielleicht irgendwie noch als Gedankenanstoß für das nächste Geschäftsjahr ganz interessant sein könnte, ist, es gibt auch hin und wieder Unternehmen, die doch sehr deutlich die Berichte restrukturiert haben. Ein Beispiel, auf das ich immer gerne hinweise, ist Novo Nordisk. Die haben sich so ein bisschen gelöst von der klassischen Struktur General, E, S und G und haben gesagt, es gibt bei uns High Priority Topics, also die Topics, die wirklich Steuerungsrelevanz entfalten. Das sind bei denen dann zum Beispiel S-Themen und diese S-Themen haben sie vorgezogen und dann kommt erst später nochmal die anderen Angaben zu anderen Themen, die zwar auch wesentlich sind, aber eben nicht diese starke Prominenz auch in der Steuerung, in der Strategieverankerung besitzen. Insofern wäre das vielleicht nochmal ein konkretes Anschauungsbeispiel und ich würde jetzt vielleicht gerne schließen wollen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren oder wir diskutieren das jetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Choreografie ist, aber ich wäre jetzt für meinen Teil schon mal fertig und sehe von Frau Kastor bereits eine Frage.
Ich würde aber erstmal noch an die übergeordnete Moderation abgeben, ob das jetzt vorgesehen ist oder nicht.
Ich schau mal. Das können wir flexibel handhaben, genau. Okay. Wir können mal eine Frage jetzt schon mal zulassen und können nachher ja nochmal, wenn der Thomas Schmutz das vorgestellt hat. Thomas, wenn da irgendwas drin ist, was du hinter beantworten würdest, dann spring da bitte mit rein.
Genau. Ja, ja, also erstmal vielen Dank. Solche Analysen sind immer enorm hilfreich, auch bei der Weiterentwicklung. Also Tanja Kastor von der BASF an der Stelle, Preparer, Practitioner. Finde ich ganz großartig. Ich meine, klar, die Diskussion zur Länge, das erlebt man immer wieder. Das ist ja besonders eine Diskussion, die auf C-Suite-Level sehr gerne geführt wird. Im Sinne von, wie viele Seiten habt ihr denn? Deshalb finde ich das schon mal sehr gut, dass es auf Wörter bezogen ist. Was ich ganz interessant fand, und vielleicht haben Sie dazu auch Erkenntnisse. Wir haben ja oft die Diskussion in Deutschland, auch in südeuropäischen Ländern. Also wir haben ja innerhalb von Europa da doch ein deutliches Längengefälle, sagen wir es mal so. Sprich, in Skandinavien ist man da deutlich crisper unterwegs als in anderen Ländern oder anderen Ecken von Europa. Jetzt habe ich gestern in der Diskussion gelernt, und das fand ich ganz interessant, das gilt aber wohl für finanzielle Berichterstattung gleichermaßen. Das heißt, diese Diskussion, dass man uns oft entgegenhält, ja, Menschenskinder, die Skandinavier, die machen doch da eine viel kürzere ESRS-Berichterstattung, mach's doch auch mal kürzer. Die Diskussion müsste man ja eigentlich dann CFO-seitig gleichermaßen auf der Finanzseite auch führen. Ich weiß nicht, ob Sie das so bestätigen können oder ob das tatsächlich ein Phänomen ist, was sich nur auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder was sich nur da manifestiert.
Ja. Also das ist ein super interessanter Punkt. Ich hatte ja gestern, ich weiß nicht, ob Sie da waren, auch schon gesagt, es ist so ein bisschen komisch, dass die Spanier so lange Berichte haben. Ne? Aber interessant ist tatsächlich das Verhältnis, wie viel sozusagen nachhaltigkeitsbezogene Seiten im Vergleich zu den Gesamtseiten habe ich. Ne? Und ich denke mal, da ist schon was Wahres dran, dass diese Prozentzahl doch relativ homogener ist. Insofern haben wir auch im letzten Jahr schon und überlegen wir dieses Jahr auch mit anzugeben bei uns im Netz, wie viele Seiten hat das Thema insgesamt, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie fügt sich das eigentlich ein in das gesamte Spektrum. Also ich habe das mal, weiß nicht, Herr Pellenz hatte mich mal eingeladen, für die DAX 40 Prüfungsausschussvorsitzenden da mal so eine Präsentation zu machen. Da gucke ich gerade rein, wie viel das eigentlich im Schnitt bei uns so ist. Und ich glaube, dass Da liegen wir in Summe typischerweise so bei ja knapp 30% Anteil von Nachhaltigkeitsberichterstattung, würde ich mal sagen.
Mhm. Ja, also ich habe das nämlich auch mal, also ich habe irgendwo nämlich auch mal eine Analyse gesehen, da hat man die ESRS-Berichtsumfänge ins Verhältnis gesetzt zum Risikobericht, um einfach mal ne, so einen Abgleich zu machen, wie verhält sich das denn bezogen auf die, ich sag mal, auf den Umfang anderer Berichtselemente, die ja nicht Teil der ESRS-Berichterstattung sind, fand ich persönlich eine ganz interessante Darstellung, um da auch mal so ein bisschen diese Emotionalität aus den, wie gesagt, aus den C-Suite-Debatten auszunehmen, ja, weil sich da ja doch leider, muss man sagen, also ich persönlich diskutiere lieber über Inhalte als über Umfang, aber die sich dann doch häufig rein am Umfang manifestiert. Also das führt ja doch schon zu gewissen Emotionalitäten und ich glaube, da kann man viel rausnehmen, indem man das einfach mal ins Verhältnis setzt, ja, auch zu Teilen der finanziellen Berichterstattung. Ja.
Bin ich ganz bei Ihnen. Deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen wegkommen davon, dass das da immer nur um Seitenlängen geht. Also wir sind gerade im Hintergrund sehr damit beschäftigt, sagen wir mal Core-KPIs, ESG-Core-KPIs rauszuziehen aus den Berichten und die dann halt auch im Navigator verfügbar zu machen, damit wir eben nicht Seitenbenchmarken, sondern Energieintensitäten und was auch immer. Aber den Punkt nehme ich sehr gern mit den Verhältniszahlen. Das ist eine total wichtige Sache. Vielen Dank, Frau Kasser.
Ja, das haben wir schon mal eine gute, wichtige Erkenntnis oder sogar nochmal Inspiration für weitere Auswertungen. Ich würde vorschlagen, jetzt nachdem wir diese, Tanja, nachdem wir deine Frage schon mal platziert haben, dass wir jetzt dem Thomas Schmutz dann mal an ihn übergeben, dass wir hinterher nicht aus der Zeit rutschen dann, ne? Ja.
Ja, dann nehme ich den Ball gleich auf. Werde ein paar der Ergebnisse präsentieren, die wir in der gemeinsamen oder in der Studie herausgefunden haben, die wir gemeinsam mit Deloitte machen. Das haben wir ja letztes Jahr schon getan und vor 1-2 Monaten hatten wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner beschlossen, dass wir das auch nochmal für das Geschäftsjahr 2025 fortsetzen. Das Studiendesign ist im Groben unverändert. Das heißt, wir schauen uns an die Berichte der in den Börsensegmenten DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen. Wir haben ungefähr auch das gleiche Set der Beobachtungen, die wir grundsätzlich durchführen, haben aber einen zusätzlichen Fokus mit eingefügt, nämlich zu vergleichen, was ist im letzten Jahr passiert, was ist in diesem Jahr passiert. Die Zwischenberichte, die wir bislang veröffentlicht haben, das sind 3 Stück an der Zahl, es wird noch einer kommen, da wird dieses Thema, was hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert, noch nicht so stark gestresst, sondern das ist eher ein Thema, was wir uns für den Abschlussbericht, der dann wahrscheinlich im dritten Quartal, hoffnungsvollerweise schon im dritten Quartal dann kommt, aufgehoben haben. Ich habe nichtsdestotrotz jetzt schon mal ein paar Folien zusammengestellt, wo wir mal Findings sehen aus dem letzten Jahr und aus diesem Jahr, dass man schon mal ein Gefühl dafür bekommt, was könnte letztlich in dem Abschlussbericht dann auch für Analysen zu sehen sein. Das ist auch nicht alles. Wir gucken uns natürlich auch an, was hat sich in Bezug auf Stetigkeitsdurchbrechung ergeben. Sehen wir auch irgendetwas, und das hat Herr Professor Müller auch angesprochen, in seiner Studie sehen wir etwas in Bezug auf Restatements. Das haben wir aber uns, wie gesagt, zum Stand jetzt noch nicht angeschaut, sondern wir sind jetzt im Moment in den Zwischenberichten, die wir veröffentlichen, immer noch auf dem Stand unterwegs, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben, wenngleich dort auch schon ein paar Aussagen mit drin sind, auch narrativer Natur, was den Vergleich eben zum Vorjahr angeht. So, ich stelle gerade fest, ich teile noch gar keine Folien, das sollte ich dann mal schnell nachholen. Gut, das habe ich schon erzählt und dann fangen wir mal an mit der ersten Feststellung. Das ist erstmal noch sehr, sehr trivial. Also was haben wir im Moment? Wir haben jetzt im Moment 141 Berichte. Wenn ich sage im Moment, dann ist das Ende März. Ja, das sind alle die Berichte, die uns bis zum Ende März vorgelegen haben. Wir sind beim DAX vollständig, halt, natürlich nicht ganz. Dort fehlt ein Unternehmen, und das ist die Porsche Automobil Holding SE. Die ist mangels Erfüllung der entsprechenden Anwendungsvoraussetzungen nicht zur Abgabe einer nicht finanziellen Konzernerklärung oder nicht finanziellen Erklärung verpflichtet. Warum haben wir hier tatsächlich so viele? Weil wir auch die Unternehmen mit drin haben, die ein abweichendes Geschäftsjahr haben. Ja, also das betrifft jetzt zum Beispiel eben die Siemensianer oder auch Infineon als ehemals Siemens-Geschäft. Also die sind jetzt sozusagen damit drin, sodass wir im DAX, in den DAX 40, also ein vollständiges Bild haben. Wir sind beim MDAX, da fehlen uns noch 4, das sind ja 50 insgesamt, und beim SDAX, da haben wir im Moment gerade 56 von den insgesamt 70 notierten. Wir müssen dann nochmal schauen, ob es sich in den Segmenten, ob es da noch einen Fall gibt, wie wir im letzten Jahr auch beobachtet haben, dass dort aufgrund einer Einbeziehung in ein Mutterunternehmen vielleicht auch noch eine Befreiung vorliegt, dass kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen. So, und jetzt haben wir mal gleich den ersten Vergleich. Wir haben uns natürlich angeschaut, wie sieht die ESRS-Konformität aus. ESRS-Konformität bedeutet also, hat jemand Fullscope ESRS angewendet plus der formalen Voraussetzung. Was sind die formalen Voraussetzungen? Zum Beispiel auch die Veröffentlichung im Lagebericht, / Konzernlagebericht. Und auch die Prüfung. Ja, das haben wir sozusagen mit zur ESRS-Konformität erstmal im ersten Schritt mit betrachtet. Und da sehen wir, dass sich hier schon mal eine Veränderung ergeben hat. Wir waren im letzten Jahr bei 51% und sind jetzt aktuell mit den Berichten, die uns zur Verfügung stehen bislang, bei 67%. Also das hat deutlich zugenommen. Man sieht jetzt hier in den beiden Grafiken, links dort sind 3 Kategorien, rechts sind 4 Kategorien. Also diese 4 Kategorien hatten wir im letzten Jahr auch, hatten wir nur in dieser Grafik nicht drin. Die haben natürlich unterschieden, ne? Also wer hat Fullscope ESRS gemacht, wer hat an ESRS sich angelehnt, und da sind auch erstmal dem Grunde nach alle die mitgezählt worden, die zum Beispiel nicht im Lagebericht berichtet haben, und wer hat eben ESRS nicht gemacht. Und da ist übrigens der Anteil immer noch gleich geblieben, ohne Berücksichtigung ESRS sind 5%. Also, aber was sozusagen die in Anlehnung angeht, haben wir im letzten Jahr gesagt, wir möchten gerne unsere Untersuchung auf eine möglichst große Masse stellen. Deswegen haben wir überlegt, von denen, die in Anlehnung an ESRS jetzt berichten, gibt es da vielleicht ein paar, die wir doch eigentlich mit voll analysieren wollen, und deswegen, dass wir so tun, als wären sie vollständig ESRS-konform. Die haben wir dann für die spätere Untersuchung, wo wir alle, die nicht ESRS-konform aussortiert haben, dann mit dazugezählt. Und wir machen das in diesem Jahr gleich von Anfang an klar, dass es vergleichbare in Anlehnung an ESRS-Berichte gibt und nicht vergleichbare, weil die werden dann später mit in die Detailuntersuchung mit einbezogen. Was wir jetzt hier sehen, ist es tatsächlich die ganze gesamte Grundgesamtheit der zur Verfügung stehenden Berichte, aufgrund der Tatsache, dass auch die Unterjährigen oder die mit abweichenden Geschäftsjahren mit einbezogen haben, sind wir im Zwischenstand jetzt mit 141 deutlich mehr als im letzten Jahr mit den 128. Wenn wir uns das nach Index angucken, dann stellen wir auch fest, dass die Fullscope, der Anteil der Fullscope ESRS-Anwendung zugenommen hat in allen Börsensegmenten, im DAX um 10%, sehr stark gestiegen im MDAX, ne, von knapp 50% auf 80%, und im SDAX gibt es auch, beobachten wir auch, einen Anstieg der Fullscope ESRS-Anwender. So, dann nochmal bezogen auf die große, sage ich mal, Grundgesamtheit, die Veröffentlichungsform, haben wir im letzten Jahr gesehen, das sind knapp 70%, die einen gesonderten Abschnitt im Lagebericht aufgemacht haben und dort den Nachhaltigkeitsbericht bzw. nicht finanzielle Erklärung eingebettet haben. Der Anteil, der hat auch deutlich zugenommen, das sind jetzt nämlich 82%, ja, das vielleicht so als grobe Feststellung dazu. So, das Thema Seitenanzahl, ich weiß, das ist immer heiß diskutiert, ne? Und gerade eben Tanja hat ja auch schon einen kurzen Flavor der ganzen Angelegenheit gegeben. Wir zählen in der Tat nicht Wörter, sondern wir zählen Seiten beziehungsweise Absätze. Ja, wir stellen hier natürlich auch fest, dass die leicht gesunken ist. Ich bin übrigens auch sehr froh, Herr Professor Müller, dass sich unsere Ergebnisse nicht dramatisch widersprechen, sondern auch auf einer Linie liegen. Wir sehen hier einen leichten Rückgang. Wir sehen auch, dass sich die Bandbreite verringert hat. Ja, der kürzeste Bericht, den wir jetzt aktuell sehen, hat 27 Seiten. Das waren vorher 29. Und der längste waren 259, waren vorher 313. Und wenn wir die Seitenanzahl zählen, dann zählen wir auch die Dinge dazu, die ausgelagert sind, aber durch die Incorporation by Reference-Regel sozusagen zum Bestandteil des Nachhaltigkeitsberichts werden. Und dann gucken wir danach, wie viele Absätze sind das und machen dann so eine Standardseite und wie viele Absätze sind eine Standardseite. Und dann zählen wir das mit dazu, was dann zum Teil auch zu Nachfragen mal geführt hat, weil es, wenn wir ein bisschen detaillierter auch die Unternehmensnamen dann auch veröffentlicht hatten, dann auch die Frage kam, wieso sind wir hier so viel? Wir hatten eigentlich weniger. Ach, okay, ihr habt jetzt den Anhang für die Taxonomie mit dazu gezählt oder ihr habt jetzt zum Beispiel sämtliche anderen Incorporation by Reference bedingten Inhalte mit dazu gezählt, wie ein Vergütungsbericht und etc. pp. Also so zählen wir das. Was wir auch sehen, dass der Bucket, in dem oder das Bucket, in dem die meisten Unternehmen sich befinden, nämlich 101 bis 150 Seiten, auf der linken Seite grau, 80%, das ist auch im aktuellen Jahr, also im aktuellen Jahr meine ich damit alle, die jetzt zur Verfügung stehen, aus dem Geschäftsjahr 25 oder die abweichenden Geschäftsjahr sind ja in dem gleichen Bucket mit 44%, 101 bis 150 Seiten. Das hat sich sozusagen von der Rangfolge her nicht groß verändert. Ja, vielleicht noch so viel. Im DAX ist der Durchschnitt 141, im MDAX bei knapp 120 und im SDAX bei knapp 100 Seiten. Ja, die wesentlichen Themen. Schauen wir mal im Vergleich. Im letzten Jahr, und jetzt sind wir tatsächlich bei den Unternehmen, die entweder Fullscope ESRS angewendet haben oder die wir jetzt mit dazu gezählt haben, weil sie zwar formal nicht Fullscope sind, wir aber für die inhaltliche Betrachtung die mit dazu gezählt haben. Wie gesagt, sind dann im letzten Jahr 77 gewesen, jetzt aktuell sind es 112. Und wir hatten im letzten Jahr ja ein Unternehmen, was dann Klimawandel auch als nicht wesentlich bezeichnet hat. Das sieht man ja relativ leicht, weil man das eher erläutern muss im ESRS-Bericht. Und das Unternehmen ist in diesem Jahr, glaube ich, gar nicht in unserer Probe drin, weil es, glaube ich, aus dem Segment auch rausgefallen ist. Deswegen sehen wir jetzt auch 100% Klimawandel als wesentliches Thema. Und die Favoriten, also Klimawandel, S1, Arbeitskräfte des Unternehmens, Unternehmensführung, sind auch immer noch dieselben Favoriten. Ja, die Anzahl der als wesentlich eingeschätzten Themen liegt zwischen 3 und 10 und durchschnittlich sind 6 Themen, ESRS-Themen, als wesentlich identifiziert worden. Ja. Und was wir uns auch angesehen haben, ist die Quick-Fix-Erleichterung. Und von den 112 Unternehmen gibt es in unserer Stichprobe 16, die von den Quick-Fix-Erleichterungen Gebrauch gemacht haben. Ja, E4, S2, S3 und S4, das sind die, die davon letztlich betroffen sind. So, gehen wir mal weiter auf die Inhalte, nämlich die Frage, wie viele IROs spielen denn eine Rolle? Wie viele sind denn als wesentlich identifiziert worden? Nach wie vor stellen wir fest, dass das ganz stark variiert, liegt nämlich zwischen 5 und 116, die Anzahl der wesentlichen IROs. Durchschnittlich sind es 36, 14 negative, 9 positive und 4 Chancen und 9 Risiken. Das ist insgesamt aber ein Rückgang. Im Vergleich zum letzten Jahr, im Rückgang hatten wir 43. Und das sind jetzt 7 weniger und das sind also 16%, was schon auch deutlich ist, ja, von 43 auf 36. Was eine unveränderte Feststellung ist, dass die Formulierung oder das Labeling dieser IROs sich auch sehr heterogen darstellt. Das ist bei manchen Unternehmen sind es sehr kurze Aussagen, wie zum Beispiel Anstieg CO2-Emissionen. Und es gibt aber eben dann auch andere Unternehmen, die diese IROs sehr detailliert umschreiben. Wenn man da zum Beispiel separat nur auf die Scope 1, 2 und 3 Emissionen eingeht, dann ist das schon deutlich detaillierter natürlich, als wenn man nur vom Anstieg der CO2-Emissionen spricht. Ja, was für den Umfang auch eine Rolle spielt, ist die Zahl der Angabepflichten, die beachtet worden ist. Also insgesamt haben die ESRS ja 82, zumindest Z1, diese Disclosure Requirements. Davon sind 12 aus dem ESRS 2 immer berichtspflichtig, also ohne Wesentlichkeitsvorbehalt und 70 aus den themenspezifischen ESRS unterliegen jetzt dem Wesentlichkeitsvorbehalt. Was wir für dieses Jahr sehen, dass die Unternehmen durchschnittlich 38 dieser 70 Angabepflichten beachten. Davon sind 15 aus den Umweltthemen. Das sind 47% der Angabepflichten aus Umweltthemen. Etwas höher ist der Anteil bei den Sozialthemen, nämlich 16%, nämlich 19 im Durchschnitt von 32 und 4 von 6, da ist er noch etwas höher bei 67% von bezogen auf den Governance-Standard. Und wenn wir das die Jahre vergleichen, dann hat sich die durchschnittliche Anzahl, naja, ich sag mal, nicht wirklich wesentlich verringert. Also es ist eins weniger. Ja, das kann sich alles noch ändern, weil uns ja noch ein paar SDAX und MDAX-Unternehmen fehlen. Ja, aber das Gros der Unternehmen haben wir schon erfasst. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sich das dramatisch noch ändern wird. Also der Gesamtdurchschnitt von 38, was die beachteten Angabepflichten angeht. So, und ich habe noch eine Folie, das ist die Prüfung. Das hatte Herr Professor Müller auch schon angesprochen. Die Prüfung war im letzten Jahr so, dass es 73% der Unternehmen, die Fullscope ESRS gemacht haben, beziehungsweise von uns mit dazugezählt worden, haben den Bericht mit begrenzter Sicherheit geprüft. Und wir hatten ein Unternehmen, das sind die 1% oben links, die hatten das mit hinreichender Sicherheit geprüft, und zwar den gesamten Bericht. Das ist heute immer noch der Fall und ist auch immer noch das gleiche Unternehmen. Das ist nämlich die Allianz. Aber wir stellen fest, dass der Anteil der Unternehmen, die eine Prüfung überhaupt in Anspruch genommen haben oder beauftragt haben, dass der angestiegen ist, wobei wir das Bucket mit begrenzter Sicherheit uns mal angucken können, von 73 auf 79% ist angestiegen. Und ich habe jetzt gerade nochmal in die große Auswertungsdatei reingeschaut, Herr Professor Müller, Sie hatten es vorhin auch gesagt, RWE haben wir als nicht geprüft mitgezählt, wahrscheinlich eben aus dem Grunde, dass dort nur die finanziell relevanten KPIs der Prüfung unterlegen haben. Und da wir danach schauen, wurde der gesamte Bericht geprüft, ne, fällt RWE in unserer Logik deswegen raus. Also der ist bei uns sozusagen in dem Bucket der 14, nee, das sind nicht die 14, die 9, die nicht geprüft sind. Ja, genau, das ist ein Blick in die Studie beziehungsweise ein Vergleich der Erkenntnisse zum letzten Jahr. Dann würde ich damit jetzt auch mal meinen Teil beenden und wir können dann Fragen einsammeln, bestenfalls auch gut beantworten oder diskutieren. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.
Also vielen Dank, Thomas. Also gibt's schon unmittelbar Fragen jetzt auch zum den Erkenntnissen, die Thomas Schmutz vorgetragen hatte. Der Martin Bulten macht den Aufschlag.
Thomas, Taxonomieangaben habt ihr komplett außen vor gelassen, richtig?
Für die Tracker ja. Taxonomie gucken wir uns noch an, wenn wir noch tiefer einsteigen. Das kommt dann im Abschlussbericht. Das
und auch jetzt nicht mehr. Und bei der Berücksichtigung der Seitenzahlen?
Da sind die mit drin. Also alles, was zum alles, was zum Nachhaltigkeitsbericht gehört, und Taxonomieangaben gehören ja mit dazu, die müssten da mit drin sein.
Okay, danke.
So, dann haben wir Tanja Kastor.
Ja, vielen Dank. Nochmal vielleicht zwei Anregungen von meiner Seite oder nochmal ein Hinweis. Bei der Anzahl der IROs muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass die IROs aus unserer Erfahrung häufig nochmal für die Berichtsdarstellung als solches aggregiert werden. Das heißt, häufig hat man nochmal eine Abweichung zwischen der Anzahl der IROs, mit denen in der DMA gearbeitet wird. Und dann aber nochmal, um es praktikabler zu machen und auch besser verständlich, also gerade wenn man beispielsweise einen IRO hat, der sich auf jede Wertschöpfungskettenstufe bezieht, dann zieht man die üblicherweise in der DMA auseinander und hat die als Einzel-IROs drauf, und für die Berichterstattung aggregiert man das dann aber entsprechend, weil das ansonsten für die Leser wirklich irgendwann auch nicht mehr nachvollziehbar ist. Also das zum einen, und zum anderen auch nochmal der Punkt, wenn es um die geliebten Längenvergleiche geht. Ne? Einmal, also das eine ist ja das Verhältnis, ins Verhältnis setzen auch zu Konstanten im Financial Reporting. Und das andere ist natürlich, und das hängt dann auch wieder an den IROs oder an den wesentlichen Themen, dass es selbstverständlich auch einen entsprechenden Unterschied macht, ob ich wie ein produzierendes Unternehmen, also jetzt in unserem Fall, nahezu jedes Thema als wesentlich identifiziert habe, oder ob ich eben im Dienstleistungsbereich unterwegs bin und kommen irgendwie mit drei wesentlichen Themen durch die ganze Geschichte. Also wäre da auch nochmal die Frage für den Fall, dass sich hier die Längenbenchmark-Fans noch austoben möchten, inwieweit man das dann auch noch entsprechend in eine Relation setzt zu den als wesentlich identifizierten Themen.
Genau, das ist ein guter Hinweis. Was wir natürlich, was ich jetzt nicht aufgelegt habe, ist der Sektorsplit. Ne? Also wir haben eine Darstellung nach Sektor, da sieht man ja auch nochmal Unterschiede. Ja, bei jeder Beobachtung letztlich haben wir noch unterteilt in die branchenspezifische Darstellung. Danke. So, dann als nächstes habe ich Professor Müller.
Ja, vielen Dank, total spannende Sachen. Ich habe eine Frage vielleicht nicht, also ich glaube, eine Sache, die super interessant wäre, gegeben, dass man hier, wenn ich das richtig verstehe, ein homogenes deutsches großes Sample aufbaut, ist zu gucken, gibt es da in sozusagen Branchen bestimmte Konvergenzen, die zu beobachten sind. Das heißt also, jetzt konnte ich letztes Jahr gucken, ach, die haben das alle doch als wesentlich erachtet, jetzt mache ich das vielleicht doch lieber mit oder der WP hat mich dazu getriggert. Und das andere, das ist jetzt, glaube ich, nicht eine Frage notwendigerweise an Sie als Studienautoren, aber an die Runde hier. Was mich schon beschäftigt, ist die Balance zwischen den positiven und negativen Aspekten. Also ich hatte das ja so algorithmisch gemacht, aber wenn man jetzt hier auch reinschaut in, sag ich mal, positive Auswirkungen und Chancen und zähle die und setze die in Relation zu Risiken und negativen Auswirkungen, dann habe ich dreimal mehr Negatives, als ich Positives habe. Und meine Frage wäre, liegt es daran, dass wir jetzt ähnlich wie in der Finanzberichterstattung so ein bisschen vorsichtsprinzipartig sagen, wir haben eine Art Imparität, die hier zum Einsatz kommt? Liegt das daran, dass wir unter dem sozusagen Generalverdacht, die machen ja eh alle nur Greenwashing, viel höhere Hürden haben für positive Sachen? Oder liegt das daran, dass wir gar nicht so viele positive Sachen sehen?
Ich glaube, da können wir gleich mal in die Runde fragen. Vielleicht können wir ganz noch ein bisschen abarbeiten, noch ein paar Wortmeldungen gerade. Susanne Fiesbeck hatte sich gemeldet. Vielleicht auch eine Antwort auf Maximilian Müllers Frage.
Nicht direkt, aber die Diskussion, ich kann damit anfangen, aber ich wollte auch was zu Iro sagen. Diese Frage negative und positive Impact im Besonderen, die haben wir auch sehr diskutiert und tatsächlich haben wir auch man kommt vor allem auf negative und vielleicht genau aus den Gründen, die Sie dann auch nennen, weil natürlich gerade im Klimawandel zum Beispiel sind es natürlich die negativen Impacts. Und interessanterweise hatten wir da auch eine Diskussion, wir haben ja aber auch positive Impacts durch unsere Aktivitäten. Und wir hatten nämlich jetzt in einer quasi Versicherungs-Peer-Analyse, die wir intern gemacht haben, festgestellt, dass einige Peers positive Impacts, die sie im letzten Jahr hatten, nun in quasi Maßnahmen umdeklariert haben. Weil es einfach Aktivitäten sind, die ja dann quasi dagegen wirken und somit zu einer Reduktion der IROs geführt haben, obwohl eigentlich ja inhaltlich gar nichts anderes passiert ist. Also diese Klassifizierung, was ist ein Impact, was ist vielleicht aber auch nur eine Aktivität, die dazu beiträgt, einen negativen Impact, der ja viel schwerwiegender dann vielleicht ist, dem entgegenzuwirken, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Und wahrscheinlich kann man da auch noch ein bisschen weiter reingehen. Was ich auch noch sagen wollte, ich finde, man sieht ja diese Bestimmung der IROs, so wie es auch Tanja gesagt hat, ist wirklich schwierig. Und ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, zu viele KPIs über diese IROs zu legen. Zum einen ist es heiß diskutiert und immer wieder auch, wieso haben die mehr als wir oder wir haben mehr oder wie passt das zu den Seitenzahlen? Was wir auch sehen, ist, dass die teilweise sehr unterschiedlich granular eben definiert werden. Also in manchen Themen wird eher pauschal, wir haben Governance als Thema und darunter subsumieren wir Korruption und Geldwäsche und weiß nicht was. Und andere haben das als eigene IROs festgelegt. Und deshalb ist die Zahl meines Erachtens nicht so aussagekräftig. Und man sieht es ja auch, die IROs sind, glaube ich, 16% runter und die Inhalte nur, also die Seitenzahl nur 5%. Das heißt, da ist irgendwas anderes passiert, aber ist nicht der Inhalt reduziert worden. Deshalb, ich glaube, bei den IRO-KPIs muss man ein bisschen aufpassen.
Okay, guter Hinweis. Dann würde ich weitergeben an Martin Wolten.
Ja, wäre die Antwort eben auf die Frage. Also die Hürden für die positiven Effekte sind sehr hoch. Also die negativen, also die kannten wir meistens ja sowieso schon und sind leicht zu ermitteln, aber die positiven, also klassisches Beispiel hier für den ungeübten ESCS-Leser, wir haben Dienstwagenflotte auf E-Autos umgestellt, ne? Und da kamen alle, ja, da ist ja total positiv. Ja, positiv, aber nicht im Sinne von ESCS, weil es immer noch schlecht, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend fahren. Und so, also jetzt als ganz einfaches Beispiel, also es trägt sich das ja im Größeren dann auch fort. Und deswegen ist es sehr schwierig, positive Dinge zu berichten.
Okay, dann gehen wir rüber zu Tanja Castor.
Ja, genau, auch auf die Frage eingehend. Indeed, also Martin hat den Punkt der höheren Hürden schon angesprochen und das führt insgesamt natürlich dazu und das hat auch ein bisschen was mit Akzeptanzthemen zu tun, dass das eben natürlich auch bei Vorständen recht unschön auffällt, dass sich einfach der Duktus in eine dramatisch negativere Richtung hin entwickelt hat im Nachhaltigkeitsteil. Also und hier rede ich überhaupt nicht davon, also wir hatten, würde ich jetzt mal behaupten, auch vorher, nicht nur bei BASF, sondern insgesamt in Deutschland und in weiten Teilen Europas würde ich auch davon sprechen, gerade in Skandinavien und in Benelux, hatten wir auch vorher keine irgendwie Greenwashing, glossy, shiny Nachhaltigkeitsmarketing-Broschürchen, die wir als Bericht veröffentlicht haben. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man integriert im Lagebericht veröffentlicht hat. Also da waren wir schon immer davon weg. Aber dieses konsequente, negative, risikobehaftete, negative Auswirkungen, die sich durchziehen, also es entwickelt sich natürlich auch beim Lesen und unser Vorstand liest das Ding natürlich tatsächlich dann auch chronologisch, wahrscheinlich als einer der wenigen User überhaupt. Da hat man dann schon am Ende den Eindruck, dass man hier ein verdammt wirklich schlechtes Unternehmen vertritt als Vorstand. Und das ist, glaube ich, insgesamt eine Akzeptanzthematik. Das verbessert sich etwas meines Erachtens, wenn wir auf die neuen ESRS schauen, weil die Hürden, um auch einen positiven Impact zu definieren, nach unten gezogen wurden. Also Beispiel dafür ganz konkret ist das Thema der Produkte und der Wirkungen der Produkte in der Anwendung. Das waren vorher, also klassisches Beispiel, Klimaschutzprodukte, die eben ihre positive CO2-Einsparungswirkung in der Anwendung beim Kunden entfalten. Diese Produkte und diese Auswirkungen durfte man nach alten ESRS nicht als positive Auswirkung aufnehmen, weil es sich nur um die Verringerung eines negativen Impacts gehandelt hat. Und es war deshalb nicht möglich, diese positiven Aspekte aufzunehmen. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für ein Unternehmen, was eben seine positiven Impacts vor allen Dingen in der Use Phase der Produkte entwickelt. Verständlich, also man hat einfach diesen anderen Schwerpunkt setzen wollen, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht auch im Rahmen der neuen ESRS ein klein wenig weiter balanciert. Aber vielleicht hat Christoph eine andere Auffassung dazu.
Ja, Christoph Töpfer hat sich noch gemeldet, genau.
Ja, wie funktioniert meine
Kamera? Wir würden das...
Hört ihr mich?
Ja, ist ganz ist ein Blasti. Jetzt
probier es nochmal.
Ja, ist jetzt richtig besser. Ja.
Okay, irgendwie funktioniert meine Kamera nicht. Der Ton anscheinend auch nicht, das tut mir leid. Aber trotzdem danke erstmal Herr Müller und Thomas für die Vorstellung. Genau zu dieser Frage, das haben wir ja schon hinlänglich auch bei Frage immer diskutiert, ne? Was sind jetzt die positive Impacts im Vergleich zu negativen? Und es wurde ja auch explizit nochmal klargestellt, das, was du gerade sagtest, Tanja, dass eben die Verringerung einer negativen Auswirkung noch keine positive Auswirkung macht. Und ich finde das auch weiterhin richtig. Was damit verbunden ist, okay, man kann jetzt keine große Liste für positive Impacts, ne, die dann wirklich in den IROs als positiv markiert sind, führen. Aber ich denke, das heißt trotzdem nicht, dass man die Maßnahmen positiv darstellen kann. Und das ist ja im Grunde der Punkt. Ihr habt sehr viele Maßnahmen, die die negativen Impacts reduzieren. Und das ist das Positive daran. Das ist das Handeln. Das sind die Policies, das sind die Actions, die Targets, die man durchaus positiv darstellen kann. Aber es ist eben schwer, das dann zu zählen und in solchen Statistiken zu erfassen, wie sie Herr Müller machen oder jetzt auch im Projekt mit DSC und Deloitte. Das ist der eine Punkt. Der andere, da bin ich ganz bei Frau Fiesbeck. Granularität der IROs ist ja nicht festgeschrieben in den Standards. Deswegen bin ich bei solchen Grafiken dann auch oft skeptisch. Sind das jetzt mehr geworden oder weniger? Es kommt einfach darauf an, wie sie definiert werden. Deswegen denke ich da auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation. Das waren die zwei Punkte zur Diskussion. Ich hätte noch eine Frage auch Richtung Herr Müller und Thomas. Die Nutzung von KI zur Auswertung. Ich weiß ja, beim Sustainability Reporting Navigator, da gibt es ja das eigene Modell und da wird es auch viel gemacht, aber die Ergebnisse, die Sie gezeigt haben, da sieht man ja, das sind dann auch eher so, ich sag mal, die Rahmendaten. Wie lang sind die Berichte, wie viele Wörter sind da drin, sind die positiv, negativ konnotiert, solche Dinge. Haben Sie schon Erfahrungen, wie es bei der Auswertung von Inhalten funktioniert? Geht es da gut? Kann man sich da drauf verlassen? Ja oder nein? Und dann quasi die Umkehrfrage auch an Thomas Schmutz. Habt ihr das alles per Hand gemacht oder nutzt ihr auch KI?
Wollen Sie anfangen, Herr Müller?
Gerne. Also erstmal allen Vorrednern vielen Dank für die Antworten. Das ist total spannend und eine richtig super Erkenntnisquelle. Danke dafür. Ich kann gerne ein bisschen was zu der Nutzung von KI sagen. Also wir machen im Moment noch alles per Hand, wenn wir solche Studien machen. Das heißt nicht, dass wir jetzt so als öffentliches Gut, ne, wir haben jetzt hier irgendwelche das Geld der Steuerzahler, das ist safe und deswegen können wir das einfach so weitermachen, sondern wir haben natürlich auch den Versuch, möglichst produktiv und schnell zu sein. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Präzision eben noch nicht auf dem Level ist, wie es zumindest wissenschaftliche Standards verlangen würden. Ich habe das gestern mal so ein bisschen Pi mal Daumen gesagt, ich denke mal 80% klappt ziemlich gut, aber 80% reicht halt noch nicht für den Kapitalmarkt, würde ich sagen, und auch für uns in der Wissenschaft nicht. Deswegen haben wir bei unserem Navigator immer die Seite, wenn man diesen AI-Assistent nutzt, damit man relativ schnell kontrollieren kann, steht das da wirklich oder nicht. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da immer diese Beweisfunktion hat. Ich glaube aber, dass das einfach im Moment nur ein Zwischenbefund ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich das verbessert und auch die Bedingungen, unter denen das gut funktioniert. Frau Fiesbeck hatte, glaube ich, gestern auch gefragt, ist das eine Frage, wie schreibe ich den Bericht? Kann ich den sozusagen optimieren dafür, dass der von KI besser auslesbar ist? Und da glaube ich schon dran. Deswegen, was ich vorhin sagte, was wir jetzt gerade machen, ist im Hintergrund, wir sammeln diese ESG-KPIs algorithmisch und lassen jeden Wert dann nochmal kontrollieren und versuchen daraus zu lernen, noch besser, wo funktioniert es denn gut und auch wie funktioniert das besser im Zeitablauf. Ich weiß auch, ich weiß nicht, ob der Klaus Hufschlag hier ist, manche Unternehmen haben auch vor Veröffentlichung ein bisschen experimentiert damit, wie gut ist das eigentlich von ChatGPT und anderen auswertbar, aber vielleicht geht es da dann auch eher so um qualitative Fragen und nicht jetzt um konkrete Identifikation von Datenpunkten. Also kurzum, das funktioniert ganz gut, aber noch nicht auf dem Level, wie es jedenfalls für die Wissenschaft notwendig wäre.
Ja, meine Antwort fällt ganz ähnlich aus. Wir sind auch weit, weit, weit überwiegend nahezu ausschließlich per Hand unterwegs. Es gibt das ein oder andere, wo wir eine KI versuchen zu bemühen, aber gerade bei so ganz spannenden Dingen, wie wo kommt es zu Durchbrechung des Stetigkeitsprinzips, da stoßen wir an die Grenzen zumindest der Programmierbarkeit. Also wir sind auch weiterhin dort manuell unterwegs. Das sozusagen wäre die Antwort auf die Frage. Christoph.
Dankeschön.
Wobei, eine Sache will ich dann doch mal sagen, auch wenn Menschen am Werk sind, passieren Fehler. Also wir müssen tatsächlich, wir haben leider jetzt erst Ende April diese DAX 40-Studie veröffentlicht, weil wir die Sache dann nochmal doppelt kontrollieren, weil auch da passieren Fehler und wir wollen, wenn wir was veröffentlichen, sicher sein.
Okay. Da sind noch ein paar mehr Fragen jetzt aufgelaufen. Luther, Riet, danach Tanja Castro.
Vielleicht noch so zwei, drei Gedanken dazu. Vielleicht noch von uns die Einschätzung zur Frage Chancen und Risiken. Wir sehen immer noch einen sehr, sehr starken Bias im Moment in Richtung Risikoaffinität. Jetzt, dass der einzelne Bearbeiter vielleicht jetzt auch so ein bisschen auch da drin bisschen sozialisiert ist, auch diese Themen jetzt erstmal stärker in den Vordergrund zu stellen. Dieser Trend von diesem Greenhushing oder auch diese EMCO-Vorbereitung etc. führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man jetzt mit großer Euphorie positive Dinge in den Vordergrund rückt. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal, Tanja, du hattest ja auch nochmal so ein, zwei konkrete Beispiele genannt. CO2, wir stoßen ja nach wie vor CO2 aus und senken diese CO2-Emissionen. Dennoch ist es natürlich ein CO2-Ausstoß, zum Teil noch in signifikanter Höhe. Da ist dann natürlich die Frage, es geht so ein bisschen in Richtung KI, wie die KI so etwas auswertet. Und da merken wir ganz stark, also wir haben die KI genutzt bei der Bearbeitung und Erstellung. Da wird viel halluziniert, also da geht es ohne menschlichen Faktor überhaupt nicht. Und gleichzeitig haben wir es auch in der Auswertung genutzt. Und da gilt genau das Gleiche. Bei diesen Large Language Models muss man halt einfach wissen, was dort die Chancen sind, aber auch die Grenzen. Und dann würde ich noch gerne auf einen Punkt eingehen, den Tanja zu Recht genannt hat. Diese, ja, zum Teil auch deutsche Art, natürlich auch sehr, sehr gründlich auch die Risiken zu schildern, wird natürlich von deutschen Vorständen auch nicht besonders positiv gutiert. Und ich würde das auch dreimal unterstreichen. Vermutlich sind die Vorständen die einzigen, die den Bericht von vorne bis hinten lesen, wie ein gutes Buch. Die meisten lesen es dann doch halt eher mehr wie ein Lexikon. Und deswegen ist das, glaube ich, schon nochmal so ein Faktor, der mich dazu bringt bei den Analysen. Deswegen bin ich da ganz positiv erfreut zu hören, dass da auch sehr, sehr stark auch eine menschliche, auch noch eine qualitative Komponente dann zum Tragen kommt bei der Bewertung der Elemente. Deswegen also auch Ermutigung, auch diese großen Trends über die nächsten Jahre. Hoffentlich besteht auch die Finanzierung oder der Wille, da pro bono solche Studien zu erstellen. Weil ich glaube, dieser Trend, der wird sich erst so langsam herauswachsen. Wir sind immer noch in der Phase, und das wurde ja auch genannt, letzter Punkt, der Granularität. Wie definiere ich etwas? Und wir merken da nur in den Branchenvergleichen, wie jetzt in der Energie, dass da noch sehr, sehr große Unterschiede sind. Und deswegen auch da auch die Vorfreude, dann auch noch mehr in diesem Branchenvergleich zu sehen. Aber da natürlich auch wieder die Einschränkung, das ist vielleicht noch ein letzter empirischer Punkt, bleiben wir jetzt einfach mal in der Energiebranche, wir sind voll integriert, wir decken alle Geschäftsmodelle ab, haben deswegen natürlich alle, also Full Scope ESS, haben wirklich alles abgedeckt und das ist natürlich bei anderen jetzt auch bei den Ergebnissen der Wesentlichkeitsanalyse natürlich nicht der Fall, weil E.ON natürlich ein anderes Geschäftsmodell hat als wir. Und ich glaube, da hinkt es dann immer, damit können wir leben. Deswegen für diese Large-End-Vergleiche ist es trotzdem, finde ich, nur so eine Nebennotiz. Und jeder Leser in dem Bereich weiß das hoffentlich. Danke.
So, Tanja.
Ja, auch nochmal kurz zum Thema KI. Wir nutzen die KI tatsächlich auch bei der Auswertung, also eben auch gezielt fürs Benchmarken, haben an und für sich mit in Teilen aber dann auch selbst geklöppelten Assistenten recht gute Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, wirklich sehr spezifisch auf Datenpunktebene beispielsweise oder Disclosure Requirement Ebene zu vergleichen. Und wir haben es auch erstmalig genutzt, um Kürzungspotenziale, Redundanzen in unserem Bericht gezielt suchen zu lassen. Das fanden wir auch recht hilfreich. Natürlich wie immer, es steht und fällt mit der Qualität der Prompts und des Designs des Assistenten, den wir nutzen. Ich fände persönlich ja mal ganz interessant, es gibt doch dann eben auch die Möglichkeit, KI-generierte Texte zu detektieren. Inwieweit es denn auch schon Unternehmen gibt, die mit KI-generierten Texten am Start sind. Also fände ich persönlich zumindest mal eine ganz interessante Komponente bei einer Auswertung. Haben wir jetzt in der Form noch nicht gemacht, aber ich bin im Moment auch noch bei Lothar, also was das Erstellen betrifft, sind wir im Moment und setzen nach wie vor noch sehr, sehr glücklich auf die Gehirnexpertise unserer Redakteurinnen, die bei uns in-house arbeiten, und haben da auch mal einen Abgleich gemacht, und da ist die KI noch weit entfernt davon, das Qualitätsniveau zu erreichen. Vor allen Dingen in Richtung im Hinblick auf Nicolette das Formulieren in prüffester Sprache. Also heißt, unsere Redakteurinnen und Redakteure sind enorm geschult und gut darin, Texte so zu formulieren, dass sie möglichst wenig Reibungsfläche für Prüfer bieten. Und das kann die KI tatsächlich noch nicht.
Okay, da gibt es noch eine Reaktion jetzt von Professor Müller, und dann hat auch Rico Kaske die Hand gehoben.
Genau, ich wollte nur ganz kurz was sagen zu hier KI-geschriebenen Berichten. Da gibt es jetzt lustigerweise eine Studie, die hat irgendwie so ein Detection-Tool angewendet, und das springt dann auch echt an nach ChatGPT-Release. Die haben das halt auf die 10Ks in den USA geworfen. Randnotiz, da kann man sich die Berichte auch einfach so runterladen und man kann schnell solche Analysen machen. Das kann man ja mit dem ESAP nicht, aber wir überlegen natürlich auch in der Wissenschaft, sagen wir, müssen wir jetzt die Abschlussarbeiten durchkämmen und gucken, ist das von KI geschrieben oder nicht, aber es zeigt sich, dass man kann da irgendwas, glaube ich, schon detekten, aber das ist eigentlich fast komplett unmöglich, insbesondere weil die Texte ja hoffentlich auch nicht 1:1 Copy-Paste-mäßig dann reinwandern, sondern dann nochmal attestiert werden, ne? Und jeder weiß ja, dass dieser M-Dash, dass das quasi so das ChatGPT-Signature-Zeichen ist, das macht man dann weg. Deswegen glaube ich, aus meiner Sicht ist das komplett normal, dass die meisten Menschen das nutzen, um die Texte nochmal zu streamline, zu benchmarken, aber das zu detekten ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Also ist sehr, sehr schwer.
Okay. Ja, das ist immer so. Wir stehen da noch sicherlich am Anfang der Entwicklung, und dass man so umgekehrt auch mal das rauskriegt, hat oder die KI mitgewirkt. Okay, spannendes Thema. Ich glaube, der Rico Kaske hatte was noch, das war wahrscheinlich auch die Hand dazu gewesen, ne, mit der entsprechenden Studie.
Genau, ich habe die in den Chat gepostet für alle, die interessiert sind.
Ja, genau, okay, gut. Ja, ich denke, dass wir soweit da mal ein schönes Bild bekommen haben durch die beiden Vorträge, auch eine gute Diskussion noch dazu geführt. Ich hoffe, dass wir das auch für alle noch ein bisschen bereichernd war im Sinne von Erkenntnis, und dass wir da auch eine bessere Gesprächsgrundlage haben dann für die Zukunft. Ich glaube, wir kommen jetzt auch zum Ende praktisch der Fachausschusssitzung.